Deutschlandfunk Kultur.
Der Sänger und Komponist Venanzio Rauzzini war der berühmteste Kastrat seiner Zeit. Nicht nur Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Haydn und Johann Adolf Hasse bewunderten ihn. 1772 sang er den Cecilio anlässlich der Uraufführung von Mozarts Lucio Silla in Mailand, worauf ihm Mozart die Motette Exultate Jubilate widmete. Seit 1774 lebte Rauzzini in England, wo er sich erfolgreich als Sänger, Komponist und Leiter einer Gesangsschule etablierte. Der Kastrat Venanzio Rauzzini, eine Sendung von Richard Schrötter.
Quanta forza e vigore accrescete il mio cuore, pieno d'alta speranza, io già men volgo al martial cemento. Vengo il fiero nemico con quanto vai partir, nulla pavento.
Das erlebt man immer wieder, dass ein großer Künstler völlig konträre Reaktionen auslöst. So erging es auch dem gefeierten Kastraten Venanzio Rauzzini, angeblich einer der größten Sänger seiner Zeit, der seit 1774 in England lebte. Als ihn einige Monate nach seiner Ankunft der damals prominente Shakespeare-Darsteller David Garrick in Antonio Sacchinis Oper Montezuma hörte, geriet er, auch über die schauspielerische Darstellungskunst dieses jungen Sängers, schier aus dem Häuschen. Nach der Vorstellung eilte er hinter die Kulissen und umarmte ihn enthusiastisch. Der verblüffte Rauzzini soll sprachlos gewesen sein. Ganz anders Georg Christoph Lichtenberg, der Göttinger Professor der Physik und Astronomie, der den täglichen Frust seinen berüchtigten Sudelbüchern anvertraute, der 2,5 Wochen später ebenfalls die Aufführung besuchte.
25. Februar 1775, der Sänger, der den Montezuma in the Haymarket macht, hieß Rauzzini, ein junger Verschnittener. Größerer Nonsens ist nicht möglich. Man sollte sich nie gewöhnen, solche Sachen gut zu finden. Männliche Rauheit mit weiblicher Anmut und Zärtlichkeit verbunden gefällt uns, aber nicht ein Verschnittener gegen das vollkommenste Geschöpf in der Welt. Die Gemahlin des Montezuma wurde von Signora Schindlerin vorgestellt, vermutlich einer Deutschen, mit vielem Beifall.
Georg Christoph Lichtenberg, daraus machte er keinen Hehl, hatte etwas gegen Kastraten.
Aus jedem Manne lässt sich ein Kastrat machen, aber aus keinem Kastraten ein Mann.
Lichtenbergs bissige Bemerkung ist insofern aufschlussreich, kündigt sie doch einen allgemeinen Geschmackswandel an, den der erfolgsverwöhnte Rauzzini gegen Ende des Jahrhunderts selbst zu spüren bekommt und auf seine Weise löst. Wer war überhaupt dieser Rauzzini? Geboren 1746 in den Marken von Italien, in dem alten Städtchen Carmerino, ca. 70 Kilometer östlich von Perugia entfernt, schickte man den 4-jährigen Venanzio nach Rom. Im Januar 1757, inzwischen 11 und trotz päpstlichem Verbot in aller Heimlichkeit kastriert, wird er als Sopransänger zum Socio Accademico der Accademia di Santa Cecilia ernannt. Dann geht er nach Neapel, wo er von dem legendären Porpora den letzten sängerischen Schliff erhält. Und er bekommt noch Cembalo-Unterricht, weil er sich auf dem Instrument sehr begabt erweist. Am 7. Februar 1765 debütiert Rauzzini am Teatro della Valle zu Rom in Niccolò Piccinis Intermezzo Il Finto Astrologo, der falsche Astrologe. Der 19-Jährige übernimmt darin die Partie der Clarice, eine Frauenrolle. Diese Mischung aus Travestie und hochartifiziellem Gesang scheint dieser auffällig hübsche Junge perfekt zu beherrschen und begründet seinen Ruf als Sänger. Performer, Selbstdarsteller. Dass Rauzzini ausgerechnet in einer Oper reüssiert, die von einem Sternendeuter handelt, kommt einem rückblickend wie ein Omen vor. Viele Jahre später wird er einem der großen Sternkundigen leibhaftig begegnen, dem aus Deutschland stammenden Musiker und Astronomen Wilhelm Herschel, dem Entdecker des Uranus, der seit 1767 in Bath lebte und dort als Kapellmeister und Veranstalter wirkte. Man mag es nicht glauben. Rauzzini wird dessen Nachfolger werden. Zurück zum jungen Rauzzini. 1766 sehen wir ihn in Venedig, dem Markt- und Umschlagplatz junger Gesangstalente. Schon wenige Monate später erhält er ein verlockendes Angebot nach München, wo er in die Dienste des bayerischen Kurfürsten Maximilian III. Als Primo Uomo des Hoftheaters eintritt. Er ist gefragt, gastiert nun auch außerhalb Münchens. Am 9. September 1767 steht er in Wien in Hasses Festoper Parthenope auf der Bühne. Das ist auch deswegen erwähnenswert, weil sich unter den Zuhörern nicht nur die kaiserliche Familie, sondern auch Leopold Mozart mit seinen Kindern Wolfgang und Nannerl befinden.
Die Opera von Hasse ist schön, aber die singenden Personen sind nota bene für eine solche Festivität gar nichts Besonderes. Signor Tibaldi ist der Tenor und der Signor Rauzzini von München der beste Kastrat,
befindet Leopold Mozart. Fünf Jahre später, im Winter 1772, werden die Mozarts dem besten Kastraten in Mailand wieder begegnen. Im Sommer dieses Jahres ist auch der englische Schriftsteller und Musikchronist Charles Burney unterwegs. Der wissbegierige Mann, dem wir so viele wertvolle Nachrichten aus dem europäischen Musikleben verdanken, hatte sich vorgenommen, auch das Münchner Musikleben zu inspizieren. Dort begegnet er Rauzzini und ist beeindruckt.
Der erste Sänger in der hiesigen seriösen Oper ist Signor Rauzzini, ein junger Virtuose aus Rom gebürtig, von außerordentlichem Verdienste und der schon sechs Jahre am hiesigen Hofe in Diensten steht.
Auch das war Burney zu Ohren gekommen.
Auf das nächste Karneval aber wird er nach Mailand gehen und da selbst in einer vom jungen Mozart komponierten Oper zu singen. Er ist nicht nur ein reizender Sänger von gefallener Figur und ein guter Akteur, sondern ein viel besserer Kontrapunktist und Klavierspieler, als man sonst einem Sänger zu werden erlaubt, weil die Italiener der Meinung sind, alle Art von anhaltendem Fleiße im Klavierspielen oder Komponieren sei der Stimme nachteilig.
Einseitigkeit konnte Burney Rauzzini weiß Gott nicht vorwerfen. Allerdings live hatte er den Sänger offensichtlich noch nicht erlebt. Es war ja Sommer und es stand kein Orchester zur Verfügung. Dazu musste man erst die Erlaubnis des Kurfürsten bekommen.
Denn ob er gleich erster Sänger des Winters in der großen Oper ist, so singt er doch des Sommers in den Konzerten niemals, wenn es nicht ausdrücklich verlangt wird. Er legte eine Arie von seiner eigenen Komposition auf und sang sie vortrefflich.
Wichtige Leute zu umgarnen und für sich einzunehmen, ja, das versteht Rauzzini vortrefflich. Er will gefallen und ist gefällig. Noch einmal Charles Burney.
Freitag, den ganzen Morgen fast, brachte ich bei dem Herrn Rauzzini zu. Er war so freundlich, mir eine Menge sehr schöner Arien in verschiedenen Stilen vorzusingen, worunter verschiedene von seiner eigenen Arbeit waren. Seine Geschicklichkeit im Singen betreffend, deucht mich, ist sein Triller wohl nicht weit genug und seine Stimme auch für ein großes Theater nicht stark genug. In allem Übrigen betrachtet ist er ein reizender Sänger. Sein Geschmack ist der neueste und der Ton seiner Stimme süß und klar. Passagen von der allerschwersten Intonation bringt er bewundernswürdig rein, schnell und ungezwungen heraus, und seine Einsicht in die Regeln der Harmonie geht viel weiter, als ich solche noch bei irgendeinem großen Sänger angetroffen habe. Er ist dabei von recht guter Bildung, und man hat ihn mir als einen vortrefflichen Akteur gerühmt.
Rauzzini selbst scheint mit seinem Gesang nicht zufrieden gewesen zu sein. So arrangiert er ein weiteres Treffen, um sein überragendes Können zu beweisen.
Ich ward heute sogar über die Stärke seiner Stimme in Verwunderung gesetzt, welche mir vorher fast ein wenig zu schwach für ein großes Theater vorgekommen war. Es hatte aber nur am Mangel der Übung gelegen, denn heute konnte man sie durch alle Instrumente hören, wenn sie fortissimo spielten.
Kaum zu glauben, angeblich wegen einer Liebesaffäre, wird Rauzzini wenige Wochen später den Dienst am Hofe des Kurfürsten vorzeitig quittieren. Was soll's, er ist gefragt. Er hat ja schon ein lukratives Angebot am Mailänder Teatro Regio Ducale in der Tasche. Am 26. Dezember 1772 steht dort Mozarts Lucio Silla auf dem Programm mit Rauzzini als Cecilio. Vater Leopold Mozart schreibt an seine Frau:
Mailand, den 21. November 1772. Wir sind Gottlob frisch und gesund wie die Fische im Wasser, denn es hat seit 8 Tagen erstaunlich geregnet. Gute Dinge wollen ihre Zeit. Der Primo Uomo, Herr Rauzzini, ist angelangt. Es wird also immer mehr zu tun geben. Es wird aber auch an kleinen Komödien, wie es beim Theater gewöhnlich ist, nicht fehlen. Das sind Kleinigkeiten. Ja, ja, es gibt jetzt viel zu tun.
Auf den 16-jährigen Mozart muss der 10 Jahre ältere Sänger kolossal gewirkt haben. Mit ihm wollte er es sich nicht verderben. Noch größere Rücksicht als auf die Primadonna habe Mozart auf Rauzzini genommen.
Und zwar sowohl auf den Umfang der Stimme als die Art der Bildung.
Vielleicht auch, um Rauzzinis Virtuosität zu testen, stellte Mozart ihm im Treffen hoher Töne besonders schwierige Aufgaben. Die 3. Arie enthält gewaltige Sprünge, schreibt der Mozart-Biograf Nissen, während die 1. eingeleitete Arie
der Vorliebe der Kastraten gemäß mit einem lang ausgehaltenen Tone beginnt.
Ganz ohne Zwischenfälle verlief auch die Lucio Silla-Premiere nicht. Zu den Gepflogenheiten der Gesangsstars jener Tage gehörte bekanntlich auch der demonstrative Schaukampf um die Aufmerksamkeit des Publikums. In der Regel zwischen dem Kastraten, dem Primo Uomo, und der Primadonna. So auch zwischen Rauzzini und der von Mozart hochgeschätzten Sängerin Anna Lucia de Amicis, die die Partie der Giunia übernommen hatte. Im Eifer ihres Singens beobachtete die Signora de Amicis nicht sogleich, warum das Publikum lachte.
Und sie war betroffen und wusste anfangs nicht, wer ausgelacht wurde, und sang den ganzen ersten Abend nicht gut, weil noch die Eifersucht dazu kam, dass dem Primo Uomo, sobald er auf das Theater trat, in die Hände von der Erzherzogin geklatscht wurde.
Der Applaus der Erzherzogin kam keineswegs spontan, sondern war Bedingung. Denn Rauzzini, so erfahren wir,
hatte gemacht, dass der Erzherzogin gesagt wurde, dass er vor Furcht nicht werde singen können, um dadurch zu erhalten, dass ihm der Hof gleich Courage und Applauso machen sollte.
Trotz solcher Starallüren, Mozart scheint mit Rauzzini sehr zufrieden gewesen zu sein. Er zeigte sich noch auf andere Weise erkenntlich und komponierte für ihn, vielleicht auf Anraten seines Vaters, ein weiteres Virtuosenstück. Die Solomotette Exultate Jubilate, Köchelverzeichnis 165. Im Januar 1773 wird sie mit Rauzzini, der das Sopransolo übernimmt, in der Mailänder Theatinerkirche, die Sant'Antonio Abate, uraufgeführt. In den nächsten Jahren ist Rauzzini ständig unterwegs. Er singt an verschiedenen italienischen Theatern, etwa in Padua, Turin und Venedig. In Venedig erhält er mal wieder ein verlockendes Angebot, das ihn diesmal nach London führt. Im November 1774 debütiert er an der italienischen Oper am Haymarket Theatre in dem Pasticcio Armida. Hier herrschte der beliebte Kastrat Giuseppe Milico. Milico hatte mit Gluck zusammengearbeitet und sich als Lehrer und Sänger einen Namen gemacht, jedoch mit dem beherzigenswerten Versuch, Glucks Musik in England zu etablieren, ein Fiasko erlitten und darauf mehr oder weniger über Nacht Rauzzini das Feld überlassen. Doch schon 4 Jahre später zieht sich Rauzzini langsam von der Bühnenlaufbahn zurück. Er ist jetzt nicht mehr der hübsche, androgyne Jüngling anno 1767, sondern ein zur Fülligkeit neigender, leicht unproportionierter, erwachsener Mann. Signifikanter tritt er jetzt auch als Komponist in Erscheinung. Jahr für Jahr präsentiert er ein neues Werk, so die Opern
Lali d'Amore, Creusa in Delfo, La Regina di Golconda, La Vestale.
Dass Rauzzini als Komponist etwas zu sagen hatte, davon war auch sein älterer Kollege Antonio Sacchini überzeugt. So erlaubt sich der überaus erfolgreiche Sacchini, in dessen Opern Rauzzini mehrfach mitgewirkt hatte, wir erinnern nur an dessen großen Auftritt in Sacchinis Montezuma, angeblich den üblen Scherz, einige besonders schöne Arien des angehenden Komponisten Rauzzini in einigen seiner späten Opern als die seinigen auszugeben. Es kommt zum Eklat. Was tatsächlich wahr daran ist, lässt sich nicht klären. Einige Insider jedenfalls hielten Rauzzinis Anwürfe für frei erfunden. Wahr allerdings ist, dass der so beliebte, hochverschuldete Sacchini, der in dem Ruf steht, ein großer Verschwender zu sein, im Sommer 1781 London heimlich verlässt und sich in Richtung Paris aus dem Staube macht. Auch Rauzzini scheint sich auf dem Londoner Pflaster nicht mehr richtig wohl zu fühlen. Aus anderen Gründen jedoch. Die Sensationsgier des Londoner Publikums nach immer neuen Events und das Auftreten immer neuer rivalisierender Künstlerkonkurrenten mögen in Wahrheit den Ausschlag gegeben haben, der Stadt den Rücken zu kehren. Öfters sieht man ihn jetzt in Bath.
Bath ist der schönste Ort, den ich in England und fast überhaupt noch gesehen habe.
So Georg Christoph Lichtenberg, den wir ja schon als unverhohlenen Spötter Rauzinis kennengelernt haben. In dem mondänen Badeort fühlt sich Rauzini sofort zu Hause. Hier wird er seine zweite Heimat finden und sich 1787 endgültig niederlassen. In Bath tritt Rauzini als Sänger nur noch sporadisch auf. Hier baut er sich im Laufe der Jahre als Festivalleiter und Veranstalter ein neues Standbein auf, das ihn unabhängig von seinem gesangsvirtuosen Dasein macht. Er ist ein begabter Netzwerker, der es glänzend versteht, alte Kontakte aufzufrischen und in alle Richtungen neue zu knüpfen. Äußerst gefragt ist er auch als Gesangslehrer. Seine berühmteste Schülerin dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Das ist die von Mozart sehr geschätzte Anna Selina Storace, von allen Nancy genannt.
Ihr Vater Stefano Storace war ein italienischer Kontrabassspieler und Musiklehrer, der in Dublin und in London wirkte. Ihre Mutter war eine englische Flötistin.
1776 debütiert Nancy, erst 10 Jahre alt, in der von ihrem Lehrer Rauzini komponierten Oper Le Ali d'Amore in der Partie des Cupido. Dann geht sie, wahrscheinlich auf Rauzinis Empfehlung, nach Venedig, wo sie bei Sacchini weiter studiert. 1784 wird sie an die Wiener Hofoper verpflichtet. Legendär ihre Auftritte in Mozarts Oper Le Nozze di Figaro.
In der Uraufführung am 1. Mai 1786 sang sie unter Mozarts Leitung die Partie der Susanna. Mozart komponierte für Nancy,
in die er sich, so wird gesagt, auch verliebt haben soll. Nancy Storace wird ihren Lehrer Rauzini nicht aus den Augen verlieren. Nach ihrer Rückkehr nach England beteiligt sie sich an seinen Veranstaltungen und an Benefizkonzerten. Denkbar, dass sie Joseph Haydn, den sie schon aus Wien und London her kannte, während seines zweiten Englandaufenthaltes 1794 auf ihren ehemaligen Musiklehrer aufmerksam machte und zu einem Abstecher nach Bath bewegte. Hören wir Haydn selbst.
Bath ist eine der schönsten Städte in Europa.
Penibel hat Haydn diesen Ausflug in seinem Tagebuch festgehalten.
Den 2. August 1794 ging ich früh um 5 Uhr nach Bath, langte abends um 8 Uhr hin. Es sind von London 107 Meilen. Die Mail Coach macht diesen Weg zurück in 12 Stunden. Ich wohnte bei Herrn Rauzzini, einem Musikus, so sehr berühmt ist und zu seiner Zeit einer der größten Sänger war. Er lebt allda schon 19 Jahre, erhält sich durch die Subskriptionskonzerte, so im Winter gegeben werden, und gibt zugleich Lektionen. Er ist ein sehr guter hospitaler Mann. Sein Sommerhaus, allwo ich war, liegt in einer Anhöhe in einer sehr schönen Gegend, von welcher man die ganze Stadt übersehen kann.
Der hospitable Mann ist nebenbei auch ein großer Hundeliebhaber. Einige Tage vor Haydns Ankunft ist gerade Turk, sein Hund, gestorben. Haydn ist gerührt und zeigt auf seine Weise sein Mitgefühl.
In Bath, bei Rauzzini, war es auch, wo Haydn den Kanon »Turk was a faithful dog and not a man« für 4 Stimmen schrieb. Er galt dem toten Lieblingshunde Rauzzinis, den dieser schmerzlichst betrauerte und zu dessen Gedenken er in seinem Garten ein steinernes Denkmal hatte setzen lassen.
Wie rasch sich die Welt des Luxus und der Moden verändert. Als Rauzzini nach England kam, da schwärmte man für den italienischen Zier- und Kastratengesang. Doch jetzt sind Oratorien, Sinfonien und Streichquartette in Mode. So gut es geht, bedient er weiterhin den neuen Markt. Er präsentiert jetzt auch Musik von Händel, dessen Oratorien gerade eine Renaissance erleben. Er komponiert à la Pleyel und Haydn nicht nur Lieder, Duos, Trios, Quartette und Opern,
sondern auch Oden und Kantaten, eine erweiterte Sacred Performance und eine breite Palette von Instrumentalstücken, von denen viele speziell für die Konzertveranstaltungen in Bath geschrieben wurden.
Heißt es in einem Magazinartikel. Mit seinen unternehmerischen Geschäften geht es allerdings bergab. Die Kosten für die Veranstaltungen kann er nicht mehr decken. Potente Förderer springen ab. Mit Benefizkonzerten, zusammen mit der deutschen Primadonna Gertrud Mara, die in seiner Oper Vestale triumphal gefeiert wurde, hält er sich über Wasser. Gute Freunde, vor allem seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler, unterstützen ihn dabei. Trotz des Niedergangs des Konzertlebens in Bath bleibt ihm die Gunst der Öffentlichkeit erhalten. Rauzzinis Tod im April 1810 löst ein großes Echo aus, wie den vielen Nachrufen zu entnehmen ist. Doch die goldene Ära der Musik in dem mondänen Badeort Bath ist nun endgültig vorbei. Nicht nur das. Mit ihm verabschiedet sich auch das Kastratentum, atemberaubende Stimmakrobatik und unverblümte Künstlichkeit, endgültig von der Opernbühne.
Rauzzini wurde in der Bath Abbey Church beigesetzt. Seine beiden bedeutendsten Schüler, Nancy Storace und John Blam, ließen ihm dort eine Erinnerungstafel errichten.
Der Kastrat Venanzio Rauzzini. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung von Richard Schrötter. Es sprachen Frank Arnold und Martin Seifert. Redaktion Carola Malter.